Macht haben. Wir sprechen ein Thema an, das eigentlich noch nicht so lang kursiert im Leib Christi oder offiziell als Lehre bekannt ist. Und es geht einfach um die Gerichtssäle des Himmels. Und es geht nicht nur darum, dass wir ein Verständnis darüber bekommen, sondern wir wollen einfach auch lernen, wie können wir die Gerichtssäle und die Lehre über die Gerichtssäle des Himmels einfach in unserem Leben persönlich anwenden. Und ich möchte euch dazu einfach ein bisschen um Geduld bitten. Die Pamela hat mit Weisheit hier mehrere Abende angesetzt und ihr seht, das Buch dazu ist ein dickes Buch. Und wenn ein Anwalt Jura studiert, dann geht er nicht am ersten Tag in Gerichtssaal und hat gleich einen Fall und handelt den, sondern er muss erstmal eine ganze Menge Sachen lernen. Und es ist so, wenn man in den Gerichtssaal geht als Anwalt und keine Ahnung hat, kann man eine Menge verbocken. Und deswegen ist es einfach wichtig auch, dass wir richtig viel lernen über den Gerichtssaal. Denn wir können auch in den Gerichtssaal Gottes gehen, das ist eine heilige Angelegenheit, und da so richtig was falsch machen. Und wisst ihr, was passiert in dem natürlichen und geistlichen Gerichtssaal, wenn man sich daneben benimmt? Man wird rausgeworfen oder einem wird der Mund verboten oder der Gerichtssaal wird geschlossen. Und wir haben schon sehr viele Gebete im Gerichtssaal-Setting gemacht, in unserer Gemeinde und an verschiedenen Orten. Und ich muss sagen, es ist uns auch schon ab und zu passiert, dass Leute sich falsch benommen haben im Gerichtssaal und der Gerichtssaal wurde geschlossen. Und es ist eine doofe Angelegenheit. Und bevor wir euch in den Gerichtssaal reinführen und wie man das einfach praktisch macht, möchten wir euch einfach das Setting erklären, damit, wenn ihr da reingeht, ihr einfach so viel wie möglich richtig macht. Okay? Seid ihr damit einverstanden? Deswegen möchte ich euch ermutigen, sagen wir, wenn ihr heute Abend sagt, mir dröhnt der Kopf, was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gehört. Das kann ja alles gar nicht sein. Gib uns doch einfach die Chance, diese 5 Abende zusammen in Gottes Wort zu schauen und diese Gerichtssäle da drin zu finden und zu lernen, wie wir das anwenden können. Weil ich glaube, wir haben alle einfach noch genügend Themen, wo wir sagen, obwohl Gottes Wort sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, sehe ich eigentlich, dass in meinem Leben und um mich rum und im Remstal und in Deutschland es bei weitem noch nicht so aussieht, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht, oder? Genau, und das heißt, dass wir als Christen lernen müssen, in einem neuen Level von Autorität zu leben, dass wir in den Gerichtssälen des Himmels, wenn wir da auftauchen, dass wir wissen, was wir tun sollen, dass wir wissen, wie wir antworten müssen und dass wir wissen, wie wir mit dem richtigen Urteil da rauskommen. Okay? Halleluja. Ich hatte euch eine Hausaufgabe gegeben. Mein Beruf ist Lehrerin. Ich habe Englisch, Französisch und evangelische Religion studiert. Und das bleiben auf jeden Fall so gewisse Sachen hängen. Und ich wollte euch einfach fragen, ich weiß gar nicht, ob ich das darf, wer hat die Hausaufgaben, wer erinnert sich dran, dass ich Hausaufgaben gegeben habe? 3 Leute, wunderbar, 4, 5, 7, nein, mehr. Wer hat sie tatsächlich gemacht? 1,5. Okay. Wie wenn der Heilige Geist es schon gewusst hätte. Ich habe euch eine schriftliche Hausaufgabe gegeben und ich habe gedacht, ich fange bei mir selber an und ich sage euch, das ist einfach nochmal anders. Wir haben letztes Mal gesehen, unter anderem, dass es Bücher im Himmel gibt und ich zeige euch gleich nochmal die Bibelstellen dazu und ich würde euch einfach bitten, dass ihr dieses Buch hier rumgehen lasst und jeder sich eine Kopie nimmt. Es ist nicht besonders tief, was hier drauf steht. Es ist nämlich ein leeres Buch drauf mit 2 Seiten und auf der einen Seite steht, was steht in deinem Buch? Oder eben kannst du auch ein M draus machen in meinem Buch. Und was steht im Remstal-Buch? Und wenn wir uns mal anfangen zu überlegen, was glaube ich eigentlich, was in meinem Buch des Himmels geschrieben steht, meinetwegen für 2016 oder meinetwegen für den Rest meines Lebens. Und dann schaue ich mir mein Leben an und dann sage ich mir, da gibt's eine Diskrepanz. Und dann komme ich genau an den Punkt, wo ich sage, was steht eigentlich zwischen dem, was Gottes Wille über meinem Leben ist und dem, dass sich dieser Wille in meinem Leben verwirklicht. Und das eins von den Sachen, was da dazwischen stehen kann, sind einfach Sachen, die im Gerichtssaal nicht geklärt sind. Und das ist das, wo wir rangehen wollen. Nathalie, vielleicht könntest du einfach die rumgehen lassen. Und da kriegt ihr sozusagen eine zweite Chance. Und ich muss euch sagen, es gibt einfach ein ganz interessantes Gefühl, dieses leere Buch vor sich zu haben und sich zu überlegen, es gibt ein Buch im Himmel über mich. Was steht da drin? Und wir wissen ja, die Sachen, die Gott schreibt, das sind einfach große Dinge. Das sind keine kleinen Dinge und es sind gute Dinge. Und jetzt habe ich euch alle abgelenkt. Jetzt seid ihr alle beschäftigt, die Kopien anzugucken. Dann kriege ich bitte eine Kopie, dann machen wir direkt mit der Kopie ein bisschen weiter. Dankeschön. Und zwar habe ich euch unten, einfach weil ich glaube, dass wir da bibelfest sein sollten, weil irgendwann mal kommt euch jemand über den Weg gelaufen und sagt, boah, was Gerichtssäle, werdet ihr jetzt esoterisch oder was seid ihr? Im Psalm 139, Vers 16 steht, dass Davids Leben schon in einem Buch eingeschrieben war, bevor er gekommen war, schon bevor seine Form geschaffen wurde. Ihr habt die Bibelstelle hier unten dran. Im Hebräer 10, Vers 5 bis 7 steht, dass Jesus kam, um zu erfüllen, was in der Buchrolle über ihn geschrieben steht. Im Johannes 1, Vers 14 steht, das Wort wurde Fleisch. Das heißt, da wurde was aufgeschrieben über Jesus und Jesus ist dieses Wort im Fleisch gewesen. Das heißt, er hat diese Buchrolle, die über ihn im Himmel geschrieben war, ausgelebt. Im Epheser 4, Vers 20 steht, dass es Werke gibt, die schon vorab über uns, für uns bestimmt wurden, die wir tun sollen. Das sind alles Bibelstellen, die ihr schon kennt, aber vielleicht einfach noch nie in dem Setting gesehen habt. In Offenbarung 10, Vers 8 bis 11 steht diese Geschichte, wo Johannes dieses Büchlein essen soll. Und es ist süß in seinem Mund und bitter in seinem Magen. Und danach fängt er an, über Völker und Nationen zu prophezeien. Das heißt, er hat bestimmt nicht das Buch von Jesus gegessen. Das hat Jesus wahrscheinlich selber gegessen, bevor er gekommen ist. Ich weiß es nicht, wie das ist mit dem Bücheressen. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht schon mal im Geist eins gegessen habe und es nicht weiß. Man macht ja manchmal Dinge im Geist. Auf jeden Fall sagt die Offenbarung, Johannes hat es gegessen. Und danach hat er prophezeit über Völker und über Nationen. Das heißt, es gibt auch Dinge und Bücher und Schriftstücke über Völker und Nationen im Geist. Und in dem Fall, er hat es gegessen und dadurch konnte er daraus vorlesen und daraus prophezeien. Und wir wissen ja, die Kraft der Prophezeiung. Im Hesekiel sehen wir, dass Gott den Hesekiel fragt und dann zu ihm sagt, prophezeie über diesen Gebeinen. Kennt ihr das alle? Selbstverständlich kennt ihr das. Prophezeie über diesen Gebeinen. Und Gott hat nicht einfach gesagt, ich spreche über den Gebeinen und dann wird es schon werden, sondern er hat es gebraucht, dass sein Prophet dieses Wort in den Mund nimmt und dass sein Prophet für ihn prophezeit. Und wer sind die Propheten jetzt auf der Welt? Wer sind jetzt diejenigen, die für Gott prophezeien sollen? Wir haben auf mindestens einen hier. Genau, wir. Und deswegen ist es so wichtig, was für Worte wir sprechen. Da gibt's eine tolle Geschichte im Robert Henderson Buch. Diejenigen von euch, die es haben, wenn ihr es gerne mitlesen möchtet, das ist auf Seite 44. Wer von euch hat Robert Henderson schon mal gehört? Das ist so ein netter, sympathischer Mann, der in Heiligung lebt und einfach, also wir mögen ihn total, ist ein guter Freund von uns. Und wir sehen aber, dass gegen ihn eine Anklage vorlag im Gerichtssaal, die seine Familie beeinflusst hat. Und zwar sein Sohn Adam, der hatte geheiratet und ist mit dieser Frau zusammen in den Dienst gegangen. Und sie sind irgendwo in den Norden gegangen, ich glaube von Texas oder von irgendeinem Norden, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall sind sie in den Norden gegangen und haben sie angefangen zu dienen. Und die Frau von seinem Sohn Adam ist dann zurückgegangen, hat wieder Kontakt, die sind dann zurückgekommen und seine Frau hat Kontakt aufgenommen mit den Leuten, mit denen sie vorher zusammen war in der Welt. Und es hat die ganze Geschichte, wir kennen sie nicht im Detail, aber hat so weit geführt, dass die Ehe kaputt gegangen ist und dieser Adam, sein Sohn, praktisch seine Frau und seine Kinder dadurch verloren hat, weil die Frau die Kinder bekommen hat und er war geschieden, sein Dienst war kaputt und er war einfach am Ende und war deprimiert. Verständlich? Verständlich, aber Gott möchte nicht, dass selbst wenn uns was Schlimmes passiert, dass wir in Depression stecken bleiben. Und Jetzt möchte ich euch einfach vorlesen, wie Robert Henderson da einfach noch tiefer reingekommen ist, was die Gerichtssäle angeht und diese Situation. Also er hat da schon ganz viel dafür gebetet gehabt. Ich würde mal sagen, so die Methode, die die meisten von uns anwenden, viel hilft viel, ja, ist doch so das schwäbische Gebetsmotto, viel hilft viel. Wobei Jesus gesagt hat, wenn wir beten sollen, kommt es nicht auf die Menge und auf die Masse an, sondern dass wir mit Weisheit genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt sagen. Und ich muss einfach sagen, manchmal schockiert's mich fast, wie schnell wir zum Teil Gebetserhörungen bekommen, wenn wir in Gerichtssaal gehen und da oben was erledigen. Anyways, Seite 44. Und zwar ist das, da ist falls ihr es mitlest, da ist so eine kleine Lücke und dann geht's weiter mit doch jetzt, falls ihr mitlesen möchtet. Doch jetzt zurück zu der Geschichte bezüglich meines Sohnes Adam. Als Adam in seinem depressiven Zustand durchhing, sagte der Herr mir, bring Adam vor den Gerichtshof. Wie schon erwähnt, hatte ich so etwas bis dahin noch nie getan. Wer kann sich damit identifizieren? Es gibt für alle ein erstes Mal, auch bei Robert Henderson gab es das. Halleluja, es gibt Hoffnung. Das war ein Witz, aber... Danke. Wie schon erwähnt, hatte ich sowas bis dahin noch nie getan. Ich begann also einfach damit, dass ich mein Vorhaben deklarierte, nämlich meinen Sohn Adam vor dem Gnadenthron zu präsentieren. Da sagt er also, Herr, ich präsentiere dir jetzt meinen Sohn vor dem Thron. Als ich dies tat, begann ich für alles Buße zu tun, was mein Sohn Adam in seinem Leben zugelassen hatte, also stellvertretende Buße. Ich tat Buße für seinen Mangel an Glauben, dass er sich der Depression hingegeben hatte, dass er aufgegeben hatte und alles weitere, was ich zu diesem Zeitpunkt noch so empfand. Ich hatte vor, den Ankläger zum Schweigen zu bringen, der ein legales Recht hatte, Adam und seiner Bestimmung zu widerstehen. Offenbarung 12, Vers 10 sehen wir, dass der Ankläger die Brüder anklagt, ständig Tag und Nacht vor dem Thron Gottes, haben wir letztes Mal gesehen. Darauf werde ich in einem späteren Kapitel noch einmal ausführlicher eingehen, genau, das ist eine der Stimmen vor dem Thron. Es genügt an dieser Stelle zu sagen, dass die Anklage des Feindes die einzige Waffe gegen uns ist und die Bestimmung in unseren, gegen uns und die Bestimmung in unseren Büchern des Himmels ist. Ich hatte ein Recht darauf, für Adam als Fürbitter einzustehen, bis Adam es wieder für sich selbst tun und persönlich den Ankläger zum Schweigen bringen konnte. Das ist es, was ein Fürbitter tut. Er nimmt die legale Position in Bezug auf eine andere Person ein, bis der andere dies für sich selbst erwirken kann. Als ich für Adam Buße tat, brachte ich legale Dinge in Ordnung, die Adam widerstanden. Sobald ich empfand, dass ich legal alles beantwortet hatte, was der Ankläger gegen meinen Sohn Adam vorbrachte, spürte ich eine Erleichterung vom Herrn. Frage, wer von euch kennt es, wenn ihr betet, dass so irgendwie jetzt ist was durch. Das ist gut, das brauchen wir auch hier im Gerichtssaal. Plötzlich hörte ich den Herrn sagen, und jetzt tust du Buße für all die negativen Dinge, die du in der Frustration über deinen Sohn Adam gesagt hast. In diesem Augenblick wurde mir klar, dass in dem Moment, in dem ich negative Dinge über Adam ausgesprochen hatte, ich den Ankläger gegen ihn bevollmächtigt hatte. Als ich sagte, ich verstehe nicht, warum er nicht aufsteht und kämpft, oder warum steht er nicht einfach auf und geht weiter, hatte ich dem Feind unbeabsichtigt durch mein Zeugnis, das Zeugnis meiner Zunge, Vollmacht verliehen. Der Herr zeigte mir, dass der Ankläger ebenfalls Folgendes vor dem Thron sagte, sogar sein Vater sagt diese Dinge über ihn. Wenn Menschen, die in Autorität über uns sind, Dinge gegen oder auch für uns aussprechen, wird dies zu einem Zeugnis im Himmel. Jesus sagt das in Matthäus 12, 36 bis 37, dass unsere Worte legale Dinge etablieren. Lasst uns auf Seite 46 hier weiterlesen, und zwar den letzten Abschnitt. 47 oben. Nee, doch 46, sorry. Sobald ich für mich und meinen Sohn legal Buße getan hatte, begann ich das, was in Adams Buch im Himmel geschrieben steht, zu prophezeien und in Existenz zu rufen. Deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, was in unserem Buch steht oder vielleicht auch vom Remstal oder die Person, für die ihr betet. Wie du sicher weißt, hat jeder von uns ein Buch im Himmel, in dem unsere Beschreibung und unsere Bestimmung und unsere Tage niedergeschrieben stehen. Als ich alles ausgeräumt hatte, was legal gegen Adam wirkte, konnte ich aus diesem Buch heraus über ihn prophezeien, was Gott über ihn gesagt hatte. Ich begann, die Teile der Bestimmung seines Lebens zu prophezeien, von denen ich spürte, dass sie Teil seines Buches sind. Ich zerbrach den Geist der Depression und befahl ihm zu weichen. Sofort spürte ich, dass sich etwas veränderte. Eineinhalb Wochen später erhielt ich einen Anruf von Adam. Er sagte Folgendes: Papa, ich weiß nicht, was passiert ist, aber vor eineinhalb Wochen war meine Depression plötzlich weg. Ich bin frei davon und ich bin bereit, dem nachzujagen, wofür Gott mich geschaffen hat. Was ich in 2 Jahren des Betens, Kämpfens, Schreiens, Weinens und jeder anderen emotionalen Bittstellung an Gott nicht erreicht hatte, wurde in einem ungefähr 15 Minuten langen Zeitraum vor dem Thron der Gnade erledigt, als ich die Dinge legal in Ordnung brachte. Adam ist wieder zurück im Vollzeitdienst im Nordwesten unserer Nation. Und so weiter. Ist das nicht faszinierend? Und wenn wir das Gerichtssaalsetting verstehen oder mehr und mehr verstehen, wir sehen, dass der Feind die Worte vom Vater benutzt hat, die der Vater über seinen Sohn ausgesprochen hat, um ihn anzuklagen. Und dadurch konnte das, was eigentlich in Adams Buch geschrieben stand, nicht umgesetzt werden. Weil sogar der Vater dem Feind durch seine Worte legales Anrecht gegeben hatte, ihn in Depression zu lassen und ihn sich fühlen zu lassen wie ein Versager und er schafft's nicht und er kommt nicht hoch und so weiter und so fort. Macht es für euch Sinn? Wir wissen ja alle, dass unsere Worte Macht haben. Aber ich glaube, das gibt der ganzen Sache nochmal eine ganz andere Bedeutung. Wenn ich verstehe, dass die Worte, die ich ausspreche, sowohl die geistliche Welt von der positiven Seite nimmt, um Dinge zu schaffen, als auch die geistliche Seite der negativen Welt nimmt, um sie vor dem Thronsaal Gottes darzubringen und zu sagen, sogar seine Freunde sagen das über ihm, sogar sein Vater sagt es über ihm, sogar sein geistlicher Leiter sagt es über ihn, sogar die Leute aus dem Hauskreis sagen das über ihm, was das für eine Macht hat. Und dann müssen wir ganz neu überlegen, was sprechen wir über uns aus? Auch manche Sachen, die sich vielleicht demütig anhören, sind möglicherweise eine Sache, die der Feind vom Gerichtssaal vor Gott trägt und sagt, sie sagt ja über sich selber, sie wird es nicht schaffen. Er sagt ja über sich selber, Gott hat ihn krank gemacht, damit er Demut lernt und so weiter und so fort. Versteht ihr? Wir müssen lernen, was wir sprechen hat Macht. Und für diejenigen, die die letzte Hausaufgabe nicht gemacht haben, ihr kriegt jetzt 2 Hausaufgaben. Das eine ist, dass ihr einfach hier reinschreibt, was steht eigentlich in meinem Buch? Und die zweite Hausaufgabe, dass ihr euch überlegt, Mensch, was habe ich eigentlich ausgesprochen über mein Buch und über meiner Bestimmung, was eigentlich nicht mit Gottes Plan in Übereinstimmung ist. Vielleicht hast du auch mal gesagt, wenn ich bete, bringt's nichts. Oder wer sind wir schon, dass wir beten? Und der Teufel sagt, ha, 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 genau. Dabei sagt Jesus, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind und sich einer Sache übereinkommen, dass sie geschieht. Wenn einer spricht und Glauben hat, kann er Berge versetzen. Aber wir müssen aufpassen, ganz ehrlich, aus unserem Mund ist schon so viel Zeug rausgekommen, wo wir unser eigenes Leben, unsere eigene Zukunft und die Zukunft unserer Umgebung einfach schädigen, weil uns nicht bewusst ist, wie viel Kraft und wie viel Macht unsere Worte haben. Und wenn wir einfach als zweiten Schritt, das erste, was steht eigentlich in meinem Buch, was steht im Remstal-Buch oder wo auch immer du herkommst, und als zweites, was steht, was habe ich eigentlich ausgesprochen, was gegen dieses Buch steht? Und dass wir das einfach erstmal ausräumen. Halleluja. Jetzt habe ich eine Menge Sachen gesagt, die alle nicht auf meiner Folie sind. Jetzt mache ich mal hier weiter. Genau. Bücher und Bestimmungen. Ich habe euch letztes Mal gezeigt, dass es Bücher im Himmel gibt. Der Hovoy hat euch den Gerichtssaal aufgezeigt, das Setting des Gerichtssaals. Wir sind jetzt in der zweiten Folie. Es gibt als erstes den Richter. Jeder von euch kennt Bibelverse, wo Gott als Richter auftaucht, stimmt's? Okay, dann gibt's den Ankläger, den Verkläger, das ist natürlich der Satan, ist in Offenbarung 12, 10 bis 11, was ich vorher schon zitiert habe. Dann gibt's die Zeugen, Hebräer 12, Vers 1 sagt, dass wir umgeben sind von einer Wolke von Zeugen. Jeder Gerichtssaal hat Zeugen, jeder von uns kennt den Parakletos, das ist der Anwalt. Das steht in Johannes 14, Vers 16. Der Parakletos, dieses Wort ist tatsächlich ein juristischer Begriff. Und dann gibt's natürlich noch den Angeklagten, und das sehen wir auch in Offenbarung 12, 10 bis 11. Das ist entweder du als Individuum oder einfach die Ekklesia, die Braut Jesu Christi, die Armee Jesu Christi, der Leib Christi, der Regionale, der Globale und so weiter und so fort, je nachdem, als was der Feind uns gerade angreift. Genau. Also, ich möchte euch das einfach zeigen. Das sind alles ganz normale Sachen, die in einem Gerichtssaal vorkommen. Und wir kennen diese Sachen alle von der Bibel. Nur haben wir sie wahrscheinlich noch nicht so zusammengezogen und gesagt, wow, Gerichtssaal, genau, den gibt's. So, dann haben wir das gesprochen über die Bücher des Himmels. Psalm 139, Vers 16 habe ich vorher zitiert. Persönliches Buch, das habe ich alles vorher schon gesagt. Wunderbar, das steht auch auf eurem Zettel. So, jetzt. Robert Henderson schreibt am Anfang von Kapitel 4, ich möchte mich ja viel auf das Buch beziehen, Seite 49, das RHB-Seite heißt Robert Henderson Buch, Seite 49. Da steht genau das, was ich hier zitiert habe. Im geistlichen Bereich geht es immer um Rechtmäßigkeit. Das ist eine ganz wichtige Sache zu verstehen. Gott hat den Menschen Entscheidungsfreiheit gegeben. Daher kann er nichts tun, es sei denn, wir geben ihm das legale Recht dazu. Der Teufel kann also genauso wenig etwas tun, es sei denn, er ist legal dazu ermächtigt. Das ist eine wichtige Sache, die wir verstehen müssen. Was hat es mit 10 Euro zu tun? Ich mache euch ein Beispiel. Wir sind Eltern, unser Kind mag es, Geld geschenkt zu bekommen. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, du wärst mein Sohn. Wenn ich jetzt meinem Sohn 10 Euro schenke, wem gehören die 10 Euro? Ja, das war nicht komplex, gell? So, dem Sohn. Ihr könnt sicher sein, dass auch unser Sohn genau verstanden hat, wenn er 10 Euro bekommt, dass sie ihm gehören. Gott hat uns die Welt gegeben. Wem gehört die Welt? Wem hat er das legale Recht über die Welt gegeben? Im 1. Mose steht, dass er uns die Herrschaft gegeben hat über die Welt. Wem gehört die Welt? So, Gott kann seine Herrschaft nur über uns ausüben. Wir denken oft, warum greift Gott nicht souverän ein und schlägt einfach mal rein oder rettet ganz einfach die oder beendet die ganzen Hungersnöte oder macht dies oder jenes? Deswegen. Weil er uns dazu braucht. Wenn jetzt mein Sohn sagt, Mama, ich gebe dir die, das ist noch nie passiert, ich gebe dir die 10 Euro zurück, weil du kannst sie besser verwalten. Das haben wir noch nie erlebt. Aber das ist der Traum Gottes. Dass wir zu Gott sagen, okay Gott, du hast uns die Welt anvertraut, hilf uns jetzt hier zu herrschen. Könnt ihr euch vorstellen, wie krass das ist? Adam und Eva haben den Auftrag bekommen, glaubt ihr das Paradies, das war so ein kleiner Schrebergarten? Ich glaube, das war voll der fette Garten. Ich glaube, da gab's Bäume, die kennen wir gar nicht. Ich habe vor kurzem in Indien zum ersten Mal einen Papaya-Baum gesehen. Und ich habe Früchte gesehen, ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Und ich glaube, der Garten Eden, der war voll von, keine Ahnung, wie viel Bombenbäumen, also gigantische Früchte. Und es gibt ja, ich habe mal nachgelesen von Äpfeln, ich weiß gar nicht, ich habe leider vergessen, wie viele. Aber es gibt total viele Sorten von Äpfeln. Irgendwas mit 5 waren es, 500, 5000 oder einfach total viele. Das ist alles, was ich noch weiß. Vielleicht wissen die schwäbischen Obstbauern hier mehr. Aber ich war total überrascht, im Lidl, das finde ich ja schon richtig grausig, da steht Apfelgrün, Apfelrot, Apfelgelb. Ärgert euch das auch? Okay, es ärgert euch nicht. Ich finde das schade, weil es gibt tolle deutsche, schwäbische Äpfel, aber gut, ist ein anderes Thema. Und der Garten Eden ist voll gewesen mit Obst, Gemüse, Flüssen mit Gold und so weiter und so fort. Und dann hat Gott zu Adam und zu zwei Leuten gesagt, ich gebe euch die Herrschaft über das Ganze. Wow! Was der denen zugetraut hat. Das finde ich krass. So, und er hat's ihnen gegeben. Sie haben's vermasselt. Unser Sohn kauft gern Donald Duck Bücher. Ich persönlich empfinde, dass man sein Geld durchaus sinnvoller einsetzen kann, als Donald Duck Bücher zu kaufen. Aber machen wir's nicht manchmal auch genauso? Dass wir eigentlich die Kraft und Autorität, die wir von Gott bekommen haben, einfach für Sachen einsetzen, die gar nicht dem entsprechen. Weißt du, wir haben Herrschaft bekommen von Gott über die Erde und wir machen ganz oft so an so ganz kleinen Baustellen rum. Und Gott möchte, dass wir unseren Blick weiten und als Gemeinde Jesu in eine Herrschaft reinkommen und zu lernen, im Gerichtssaal Gottes aufzutauchen, So wie der Robert Henderson das für seinen Sohn gemacht hat und zu sagen, okay, hier bin ich schuldig, hier ist er schuldig, ich bitte dich um Vergebung und ich bitte dich einfach um ein Urteil, nicht aufgrund von dem, wie gerecht ich bin, sondern aufgrund von dem, was das Blut Jesu erwirkt hat, nämlich die Vergebung unserer Schuld und damit dadurch, dass die Schuld ausgeräumt wird, jetzt dein Reich kommen kann, wie im Himmel, so auf Erden, weil Adam hatte eine Berufung, also jetzt nicht der erste Adam, sondern der Adam von Robert Henderson. Der erste Adam auch, aber Robert Hendersons Adam. Hatte eine Berufung, hat immer noch eine Berufung, im geistlichen Dienst zu sein. Und jetzt ist da was dagegen gekommen. Ein starker persönlicher Schicksalsschlag. Und menschlich wäre es verständlich, dass er einfach aufgibt, in der Depression bleibt und so weiter. Aber in seinem Buch des Himmels steht immer noch geschrieben, Berufung im geistlichen Dienst. Und er hat es selber nicht geschafft, im Gerichtssaal aufzutauchen, weil seine Depression ihn so runtergedrückt hat. Aber sein Vater ist als Autoritätsperson über ihm aufgetaucht. Und durch dieses Gebet, 15 Minuten, weil er wusste, wie es geht, hat er legal den Zugang geschafft, dass dieser depressive Geist weichen musste und seine Berufung über seinem Leben wieder freigesetzt wurde. Ist das gigantisch? Ich finde es gigantisch. Wir haben vor kurzem gehört, wir waren in Irland, wo wir auch schon gelehrt haben über die Gerichtssäle des Himmels. Und wir haben die Geschichte gehört von einer Frau, die hat in den USA gelebt und hatte den Eindruck, sie soll nach Irland ziehen. Sie hat viele Jahre in den USA gelebt und ist nach Irland gezogen, in den Süden Irlands und hat sich eigentlich gewundert, weil sie wollte eigentlich nicht nach Irland. Und dann hat sie in Irland ein paar Wochen gewohnt und dann hat sie in Irland die Lehre gehört über die Gerichtssäle des Himmels. Und dann hat sie eine Situation vor Gott gebracht und zwar hat sie mit ihrem Sohn, wie viele Jahre waren es, 15? Also eine ganz lange Zeit, 15 Jahre, 10 oder 15 Jahre, wir wissen jetzt die Details nicht mehr genau, nicht mehr gesprochen, war alles auf Eis. Und sie hat die Lehre über die Gerichtssäle des Himmels gehört und hat sich gesagt, und ich gehe jetzt für meinen Sohn in die Gerichtssäle des Himmels. Und dann hat sie das gemacht und ist für ihren Sohn in die Gerichtssäle des Himmels gegangen und hat von dem Richter, hat Buße getan für die Dinge, die einfach aufkamen und hat von dem Richter ein Urteil bekommen. Wie lang später waren es? 3 Wochen? 2 Wochen später ruft ihr Sohn, der sie jahrelang nicht mehr kontaktiert hatte, aus Südafrika an und sagt, Mama, komm zu uns nach Südafrika, lädt sie ein, bei sich zu wohnen. Und sie ist dann hingezogen. Ha? Doch, sie ist dann hingezogen. Halleluja. Waren vielleicht 2 Telefonate, das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall war sie nur kurze Zeit in Irland und hat einfach diese Lehre gehört und hat gesagt, ich musste nach Irland kommen, um diese Lehre zu hören. Ich finde, das Maultisch ist doch gar kein so ein weiter Weg, oder? Halleluja. Okay, also. Wir haben wirklich immer wieder tolle Zeugnisse von Leuten, wo wir sehen, was passiert, genau, wenn man in den Gerichtssaal geht. Matthäus 16, 18 bis 19. Das ist ein Bibelvers, den ihr bestimmt kennt und den zitiert Robert Henderson hier, glaube ich, auch. Wir können einfach mal direkt auf die Bibelstelle gehen. Aber das kennt ihr ja, Matthäus 16, 18 bis 19, die Pforten des Hades werden wen nicht überwältigen? Die Gemeinde. So, weiß jemand von euch, welches Wort hier im Griechischen steht? Der eine oder andere denkt, ach, ist doch egal, Hauptsache da steht Gemeinde. Hier steht Ekklesia. Wir lesen es mal kurz, vielleicht möchtet ihr es auch nachschlagen, ich weiß es nicht. Matthäus 16, 18 bis 19. Das ist da, wo Petrus zu Jesus sagt, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und dann sagt er zu Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde oder Ekklesia bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Jesus sagt hier, nicht, dass er auf die Person Petrus seine Gemeinde baut, sondern er sagt Ekklesia. Ekklesia ist eigentlich, hat der Hirwe hier letzte Woche schon erwähnt, ein juristischer Begriff, es ist kein frommer Begriff. Hätte Jesus hier gesagt, ich will auf die Synagoge, ich baue eine neue Form der Synagoge und auf diese Synagoge werden von der Pforten der Hölle nicht überwältigt, das würde für alle irgendwie Sinn machen. Aber das Krasse hier ist, dass Jesus das Wort Ekklesia benutzt und das ist eigentlich ein militärischer, juristischer Begriff. Eine Ekklesia zum Beispiel in Athen zu der Zeit war, alle erwachsenen jungen Männer so ab 18 Jahre sind zusammengekommen in einer großen Arena und haben Entscheidungen gemeinsam getroffen. Das ist eine Ekklesia. Eine Ekklesia ist nicht eine Gruppe, die sich sonntags trifft, eine gute Zeit hat und unter der Woche nichts miteinander zu tun hat. Eine Ekklesia ist eine juristische Einheit, die die Autorität und Vollmacht ausüben kann. Und nur weil sich irgendwas vielleicht Gemeinde oder Kirche nennt, ist es noch lang keine Ekklesia. Also das ist ein ganz, wir könnten stundenlang über Ekklesia lehren, aber das Faszinierende hier ist, dass Jesus diesen juristischen Begriff Ekklesia nimmt und er sagt, die Pforten der Hölle werden die Ekklesia nicht überwinden. Jesus sagt nicht, die Pforten der Hölle werden den einzelnen Christen nicht überwinden. Und Jesus sagt auch nicht, die Pforten der Hölle werden Hauskreise nicht überwinden. Und Jesus sagt auch nicht, die Pforten der Hölle werden irgendwelche netten Gruppen, Organisationen, Treffen nicht überwinden, sondern die Ekklesia. Ich glaube, dass es wichtig ist, was Jesus sagt und wie er es sagt und was eine Ekklesia eigentlich ist. Wir lernen zurzeit in der Gemeinde über Ausrichtung, hat uns der Heilige Geist das Thema gegeben. Und zu unserer großen Überraschung haben wir festgestellt, dass auf Facebook gerade viele andere geistliche Dienste auch jetzt gerade über Ausrichtung, im Englischen sagen wir Alignment, lehren. Das Faszinierende ist, eine Frau aus den Vereinigten Staaten, Barbara Yoder, schreibt einen kurzen Facebook-Artikel und sagt, und mir wäre das gar nicht aufgefallen, zurzeit gibt es ein Phänomen im Himmel, dass 5 Planeten sich hintereinander ausrichten. Das ist das letzte Mal vor 10 Jahren passiert und passiert super selten. Und sie sagt, es ist ein Zeichen im Himmel für die Gemeinde Jesu, dass wir uns ausrichten sollen. Gott spricht auch durch natürliche Zeichen. Und Jesus sagt hier Ekklesia. Und ich möchte euch einfach ermutigen, mal auch ein Studium anzufangen über die Ekklesia und euch zu fragen, was ist eigentlich eine Ekklesia? Und was ist diese Ausrichtung, in die ich möglicherweise kommen muss, in der ich vielleicht gar nicht drin bin, die Pforten der Hölle nicht überwinden können? Und es ist nochmal was ganz anderes, wenn wir persönlich in den Gerichtssaal kommen oder wenn wir als Ekklesia in den Gerichtssaal kommen. Wir hatten in Irland und haben jedes Jahr in Irland eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Und zwar, als wir zum Beispiel über die Gerichtssäle des Himmels gelehrt haben, die Leute, die zusammengekommen waren, waren jetzt keine feste etablierte Ekklesia in dem Sinn. Und trotzdem hat der Heilige Geist uns erlaubt, auf nationalem Level Dinge im Geist freizusetzen. Was ihr mit euch mitbringt und was wir mit uns mitbringen und was hier zusammenkommt im Geist, kann entscheiden, was wir von hier aus freisetzen. Als wären wir vor dem Gerichtssaal Gottes auftauchen. Wenn wir zum Beispiel eine Ekklesia haben, die regionale Verantwortung trägt, können wir für diese Region vor den Thron Gottes kommen. Wenn wir eine Ekklesia haben, die städtische Autorität trägt, die von Gott eine Autorität übertragen bekommen hat für eine Stadt, können wir für diese Stadt vor den Thron Gottes kommen. Wenn wir eine Ekklesia haben, die für die ganze Nation Autorität bekommen hat, kann diese Ekklesia vor den Thron Gottes kommen und für diese Nation Dinge bewirken und Dinge freisetzen. Glaubt ihr, dass Ekklesia interessant ist? Ich glaube, dass Ekklesia interessant ist. Und ich glaube, dass der Teufel Ekklesia hasst. Wisst ihr, oftmals werden Begriffe in der Bibel einfach nicht richtig übersetzt. Und wenn hier steht zum Beispiel Kirche, Kirche ist in den Gedanken der meisten Leute eigentlich ein Gebäude. Und hier steht nicht Kirche, hier steht Ekklesia. Das ist was ganz anderes. Halleluja. Jesus sagt auch, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein und was du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst werden. So, wir können da jetzt einfach aufgrund der Zeit nicht in die Details reingehen, aber Robert Henderson schreibt auch in seinem Buch, diese Begriffe, die hier benutzt werden, verbinden und lösen, sind juristische Ausdrücke. Binden bedeutet, einen Vertrag abzuschließen und lösen bedeutet, einen Vertrag aufzulösen. So, jetzt sagen wir uns, was für ein Vertrag? Ich gebe euch ein Beispiel. Nehmen wir einfach mal einen inneren Schwur. Du machst irgendwas, mir fällt jetzt gerade nichts ein, was machst du? Du machst irgendwas falsch. Irgendwas oder irgendwas, was dich danach ärgert. Keine Ahnung. Eine Diät. Was könnt ihr da von inneren Schwur danach machen? Gut, enttäuscht von der Beziehung. Kennt ja keiner. Also für die Leute, die heute nicht hier sind, enttäuscht von der Beziehung. Irgendein Mann hat eine Frau enttäuscht. Die Beziehung geht auseinander. Und die Frau sagt sich, ich werde mich nie wieder einem Mann öffnen. Also mal ganz, ja, okay. So, man denkt, man hat halt hier einfach einen guten Vorsatz gefasst, aber es gibt, wie soll man sagen, es gibt unsichtbare Personen, die mitschreiben. Und es gibt ein Buch des Himmels, es gibt aber auch die andere Seite, die genauso mitschreibt, was du sagst und was du dir vornimmst. Und dann wird auch, und du sagst zu deiner besten Freundin, ich will nie einen Mann haben und ich werde mich nie wieder einem Mann öffnen oder ich werde mich oder wenn ein Mann in mein Leben kommt, dann nützt er mich sowieso nur aus. So, und was du nicht merkst, ist, dass dir hier ein Dämon was vorquasselt. Du musst jetzt sagen, nie wieder oder ich werde immer enttäuscht werden und du schwätzt, also Entschuldigung, du sprichst es einfach nach. Und du schließt einen Vertrag mit diesem Geist, der sagt, komm mit mir in den Bund, in einen Bund des Misstrauens. Und du merkst gar nicht, du hast einen Vertrag des Misstrauens abgeschlossen. Und immer, wenn dir ein Mann kommt, dem du dich vielleicht öffnen kommst, kommt der Feind und sagt, sie kann ihm nicht vertrauen, weil sie hat einen Bund geschlossen. Sie hat mit mir einen Bund eingegangen. Wow. Mann, was haben wir für Bündnisse eingegangen? Halleluja, Jesus, ich liebe dich, aber hier haben wir noch ein paar Bündnisse. Und wie verbauen wir uns damit den Weg und unsere Zukunft und Beziehungen? Ich werde nie wieder einem Mann vertrauen. Ich werde nie wieder mich einer Freundin anvertrauen. Ich werde mich nie wieder einem Seelsorger öffnen. Du hast Bündnisse geschlossen. Das Problem wird noch viel größer, das ist ja noch niedlich. Soll ich euch ein größeres Problem oder sollen wir das größere Problem auf nächste Woche verlegen? Seid ihr offen für ein größeres Problem? Zwei, drei Leute sagen ja, die anderen tief durchatmen. Unsere Vorfahren waren noch schlimmer. Ist ja immer gut, wenn man es auf die Vorfahren schieben kann, aber ich sag euch, wir haben Generationen von Vorfahren vor uns, die Bündnisse geschlossen haben, die auf uns Auswirkungen haben. Und das Zeug können wir alles vor den Gerichtssaal Gottes bringen, aber wir müssen diese Verträge lösen und um sie lösen zu können, müssen wir wissen, was es ist. Und manche Sachen, Leute, die liegen so einfach auf der Hand. Nehmen wir mal, also wir haben ja jetzt hier einige Leute, die jetzt nicht seit vorgestern auf der Welt sind, schon ein bisschen länger. Nehmen wir doch jetzt einfach mal den Zweiten Weltkrieg. Wir wissen alle, was im Zweiten Weltkrieg war und wir wissen alle, keiner war's. So, aber irgendjemand von unseren Vorfahren muss irgendwas gemacht haben, die hier gelebt haben. Weil ohne niemand ging das ganze Ding nicht, okay? Also so wunderbar unsere ganzen Verwandten scheinen, also irgendjemand muss, wisst ihr, wie ich meine? Okay? Und ist das nicht, um irgendjemanden Vorwurf zu machen, meine Eltern waren auch lebendig während dieser Zeit. Das heißt, ich habe vom Zweiten Weltkrieg sind schon einfach Anklagen und Bündnisse, die gegen mein Leben stehen. Zum Beispiel die Gemeinden, die Kirchen, nicht die Ekklesia, die Kirchen haben ihre Türen geöffnet, damit Prediger, die von Hitler manipuliert waren, diese Botschaft in die Gemeinden reingebracht haben. Die Gemeinden haben gesagt, jetzt ist nicht die richtige Zeit, sich dagegen zu wehren. Wir warten auf die richtige Zeit. Was haben sie gemacht? Sie haben einen Bund geschlossen. Sie haben einen Bund geschlossen mit falschen Predigern. Sie haben einen Bund geschlossen mit dem System von Hitler. Die Kirchen, die Frommen, die sogenannten Christen haben einen falschen Bund geschlossen. Und dieser Bund hat Auswirkungen auf uns heute. Und für diese Bündnisse müssen wir einfach Buße tun. Und es ist einfach eine Sache, wenn ihr sucht, Mensch, was kann ich denn praktisch machen? Wenn du sagst, Mensch, was weiß ich denn vielleicht konkret von meinen Eltern? Oder du gehst einfach mal vor den Thron Gottes und sagst, Herr, hier bin ich. Gibt's irgendwelche Anklagen vor mich im Gerichtssaal? Und wenn was kommt, sagt er, das kann nicht sein, aber das gehört, dann schließt sich dir der Gerichtssaal. Eine Sache, die du einfach verstehen musst im Gerichtssaal, ist nicht der Zeitpunkt zum Diskutieren. Der Gerichtssaal ist der Ort, an dem du Buße tust. Und wir haben mit verschiedenen Leuten auch schon so gesprochen und das Feedback bekommen, dass sie einfach gelernt haben, durch das Bußetun einfach ein weicheres Herz zu bekommen und einfach einen anderen Lebensstil zu leben. Du kannst nicht in den Gerichtssaal kommen, der Teufel bringt Anklagen und sagst, pff, funktioniert nicht, wirst schon raus, disqualifiziert, kriegst deine Schriftrolle nicht. Wir müssen... Guck mal, wir waren vielleicht nicht einverstanden mit dem, was unsere Vorfahren getan haben, aber dennoch ist diese Schuld und sind diese Verträge an uns weitergegeben worden. Die Segnungen und die schlechten Verträge. Und diese Bündnisse müssen wir lösen. Halleluja. Macht das für euch irgendwie Sinn? Könnt ihr damit was anfangen? Wunderbar. Halleluja. Gut. Huf. In Lukas 22, Vers 31 und 32 sagt Jesus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Aber ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du, bist du eins umgekehrt, stärke deine Brüder. So. Das ist krass. Wir kennen diese Bibelstelle alle. Der Satan hat begehrt. Wisst ihr, was das bedeutet? Der Satan hat angefordert, dass er vor Gericht gebracht wird. Der Satan wollte, dass Petrus vor Gericht gebracht wird, weil er wollte, dass das, was in der Schriftrolle von Petrus steht, nicht erfüllt werden kann. Ich habe mir das jetzt mal einfach so als Bild ein bisschen vorgestellt. Wie kannst du das nächste Bild, wie die Schriftrolle vielleicht von Petrus aussieht im Himmel? Simon Petrus, Apostel Jesu Christi, predigt bei der Ausgießung des Geistes, tausende von Errettungen, Offenbarung, das Evangelium zu den Heiden zu bringen, Apostel für Juden und für Heiden, Märtyrer für Christus und viele, 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 viele andere Sachen mehr. Und der Satan, ich weiß nicht, ob er seine Schriftrolle lesen kann, aber er spürt auf jeden Fall, da ist eine krasse Bestimmung auf ihm. Und er sieht natürlich, Jesus hat ihn als Apostel auserwählt. Er war ja einer von den Zwölfen. Was macht er? Er geht in den Gerichtssaal Gottes und fängt an, über den Petrus Sachen rauszuziehen, die gegen ihn sprechen, damit Gott es nicht zulassen kann, dass Petrus in seine Bestimmung kommt. Und was sagt Jesus? Ich habe für dich gebetet. Jesus ist für Petrus in den Gerichtssaal gegangen und für ihn eingestanden, damit er durchziehen kann. Gigantisch, oder? Und dadurch, hast du das zweite? Ja. Und dadurch wurde dieses Versager und dieses Verleumder ausgewischt. Weil Petrus hat versagt. Also zu keinem anderen Jünger hat Jesus gesagt, weiche hinter mich, Satan. Und er war derjenige, der Jesus verraten hat, gesagt, ich kenne ihn nicht. Der Teufel hatte genügend Material, den Petrus vor dem Gerichtssaal Gottes anzuklagen. Aber Jesus hat schon vorher gesagt, ich vergebe dem Petrus und ich stelle mein Blut zwischen seine Sünde und mich. Und er wusste, dass Petrus umkehren würde. Und als Petrus Buße getan hatte, konnte er voll in seine Berufung reingehen und seine Schriftrolle erfüllen. Ist doch genial, oder? Halleluja. So, ich glaube, ich habe jetzt so ungefähr 45 Minuten gesprochen. Halleluja. Also die Sachen, die ich jetzt so habe, sind einfach so ein bisschen längere. Satan verklagt Hiob. Okay, wir gucken uns noch kurz den Hiob an. Hiob 1, das kennen wir alle. Der Hiob, 6 bis 12. Das ist doch eine Geschichte, die stört einen doch so ein bisschen, oder? Sag mal, als erstes, hä? Was macht denn der Teufel da oben bei Gott? Da denkt man doch schon, was macht denn der da oben eigentlich? So, genau. Das erkennen wir jetzt eigentlich, was er da oben macht. Genau das Gleiche, wie in der Offenbarung geschrieben steht, Offenbarung 10, er klagt die Gerechten an. Okay. Vers 6. Und es geschah, Hiob 1, Vers 6. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden, und auch der Satan kam in ihre Mitte. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden. Ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und Satan antwortet dem Herrn, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Und so weiter und so fort. Und ihr seht, dass es gibt eine Konversation zwischen Gott und dem Satan über Hiob. Da könnte man sich doch aufregen, oder? Aber das Ding ist, Gott ist ein legaler Gott. Und der Teufel sucht nach Anrechten, wo er was machen kann, den Menschen, weil die Erde uns gehört, weil wir die Autorität haben. Und wenn wir diese Autorität falsch anwenden, dann kann der Teufel kommen und vor Gott sagen, haha, ich kann was machen. Guckt euch mal an, wo die Erdbeben passieren. Guckt euch mal an, wo schlimme Katastrophen passieren. Das sind Orte, sehr häufig, wo krass Zauberei passiert, wo krass Sünde geschieht und so weiter und so fort. Wenn du schaust zum Beispiel die Flut von New Orleans ist voller Hexerei und voller Zauberei. New Orleans war die Stadt, wo die Sklaven angekommen sind und zum Teil einfach ersäuft worden sind und wo auch die Sklaven ihre Hexerei und Zauberei angefangen haben als erstes anzuwenden und so weiter und so fort. Das ist ganz interessant, wenn man so ganz erschrocken ist, wo irgendwo eine Katastrophe ist. Wir hier in Baden-Württemberg haben sehr wenig Katastrophen. Preis sei Gott, weil das Wohl einer Stadt steigt mit den Gerechten. Unsere Politiker wissen das nicht, das macht aber nichts. Himmel und Hölle wissen es. Und je mehr wir lernen, in der Gerechtigkeit Gottes zu leben, desto mehr haben wir die Möglichkeit, unsere Stadt und unsere Nation zu beeinflussen. Ich will jetzt mal noch was ganz Krasses hier kurz mit anklicken. Wenn wir uns die Flüchtlingskrise angucken in Deutschland, können wir echt Angst bekommen. Das sieht so aus, wie wenn der Islam Deutschland komplett überrennen kann und das Christentum einschüchtern und zurückdrängen. Ich frage mich, was steht in Gottes Buch über meine Nation? Und ich glaube nicht, dass in Gottes Buch über meine Nation geschrieben steht und der Islam gewann über das Christentum in Deutschland. Sondern ich glaube, dass in unserem Buch geschrieben steht, dass die Menschen, die nach Deutschland kamen, das Evangelium hörten und es in Nationen brachten, in die wir nie gehen konnten. Es wird aber nicht passieren, wenn wir als Gemeinde Jesu nicht lernen, die Anrechte da oben auszuräumen und vom Gerichtssaal des Himmels aus zu herrschen. Der Satan steht vor dem Gerichtssaal Gottes und klagt Deutschland an. Und Gott wartet auf uns, dass wir in den Gerichtssaal kommen für unsere Nation und um Vergebung bitten, wo wir dem Islam zu viel Raum gegeben haben, wo wir uns haben einschüchtern lassen, wo wir unsere Flammen haben schwach werden lassen, wo wir lau geworden sind, wo wir unsere Stimme nicht erhoben haben, wo wir nicht gebetet haben. Und dass wir neu in das Feuer Gottes reingehen und anfangen, die Herrschaft einzunehmen über unserem Land. Und dafür braucht's nicht viele Leute. Dafür braucht's Leute mit Verständnis. Dafür braucht's eine Ekklesia. Und dafür braucht's zwei oder drei, die sich in seinem Namen eins machen und die beten und in die Gerichtssäle des Himmels gehen. Für die Autorität, die dir gegeben wurde. Wir fangen klein an. Fangt mit eurem eigenen Leben an. Fangt mit euren Verwandten an. Aber mein Ziel ist Deutschland und mein Ziel sind die Nationen. Weil die Königreiche dieser Welt sind die Königreiche unseres Herrn und seines Christus. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich glaube nicht, dass Jesus gekommen ist, damit eine kleine, mickrige Gemeinde gerade so mit Ach und Krach gerettet wird und in den Himmel kommt. Ich glaube an eine herrliche, kraftvolle, mächtige Gemeinde Jesu, die von ihm gelernt hat zu herrschen und die viele Menschen in Freisetzung und Errettung führt. Amen. Thank you.